Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Das Jahr geht allmählich zu Ende. Wer studiert und damit nicht so glücklich ist, fragt sich vielleicht, ob jetzt nicht der richtige Zeitpunkt wäre, mal endlich reinen Schreibtisch zu machen und entweder das Studienfach zu wechseln oder ganz aufzuhören, weil das Studium nicht wirklich das ist, was man sich vorgestellt hatte. In der heutigen Sendung geht es genau darum, um das, was stattdessen möglich ist, was sich nach einem Studienabbruch auftut. Für manche ist es eine große Erleichterung, nach einer langen Durststrecke mit vielen trüben Gedanken dann mit einer beruflichen Ausbildung anzufangen. Unser Schwerpunkt heute bei Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Nach dem Abitur auf die Uni, das ist für immer mehr Schulabgänger ganz selbstverständlich. Einige haben schon ihr Berufsziel klar vor Augen, schreiben sich für Medizin, Jura oder BWL ein. Andere wählen, was ihnen Spaß macht. Einigen fällt auch das schwer und das Studienfach ist mehr oder weniger Zufall. Bei keinem ist letztlich gesagt, dass am Ende auch ein Studienabschluss steht, denn mittlerweile verlässt jeder dritte Studierende die Universität bzw. Hochschule ohne einen Bachelor oder Master in der Tasche. Bei den einen ist dies der Erkenntnis geschuldet, doch nicht für abstraktes oder wissenschaftliches Lernen und Arbeiten geboren zu sein. Bei anderen ist die Anzahl der vergeigten Prüfungen irgendwann zu hoch und der Studienabbruch eher unfreiwillig. Doch was kommt danach? Susanne Schäfer hat drei Studienabbrecher getroffen, die sich komplett umorientiert haben.
Marcel Hülsmann hat 2019 nochmal ganz neu angefangen. Nach 9 Semestern Maschinenbaustudium brach er ab und begann eine Ausbildung.
Viele haben gesagt, endlich, weil es war doch schon vielleicht teilweise abzusehen, dass es nicht vielleicht klappt. Aber ich habe dran geglaubt und habe auch mein Bestes getan.
Aber dann kam die entscheidende Prüfung, die nicht klappen wollte. Marcel Hülsmann hätte noch mal 2 Semester länger studieren müssen. Das wollte er nicht, zog die Reißleine und entschied sich für den Neuanfang.
Jetzt im Moment sage ich, ich habe alles richtig gemacht. In der Berufsschule lernt man die Sachen langsamer als an der Uni, aber trotzdem auch relativ intensiv. Und ich finde, durch dieses Zwischenspiel zwischen Arbeit und Schule kommt man dem Ganzen noch mal viel näher und lernt die Sachen besser.
Er macht jetzt eine Ausbildung als Fachinformatiker für Anwendungstechnologie bei Firma Emsoft in Dissen im Landkreis Osnabrück. Unter seinen Azubi-Kollegen sind sogar noch 2 andere Studienabbrecher.
Ich habe ein Semester Jura gemacht, dann ein paar viele Semester Medieninformatik. Ich kann tatsächlich nicht sagen, wie lange. Und dann habe ich noch ein Jahr Wirtschaftswissenschaften gemacht.
Erzählt Gunnar Arndt. Er ist 27 Jahre alt. Wirklich Fuß fassen konnte er an der Uni nicht. Er versuchte es immer wieder neu in anderen Fächern.
Man kann einfacher sagen, okay, ich gehe jetzt noch mal ins nächste Studium. Vielleicht lag es nur am Studienfach.
Aber nur das Fach zu wechseln reichte nicht. Und das zu erkennen war nicht leicht.
Man hängt fest, weiß aber auch, wenn ich jetzt weiterkommen will, muss ich einen gewissen Schritt machen, der natürlich neu und dann vielleicht auch erstmal ein bisschen unangenehm ist.
Der Neuanfang war unangenehm, aber hat sich gelohnt. Jetzt lernt Gunnar Arndt IT-Systemkaufmann.
Es ist durchaus emotional eine große Erleichterung, wenn man dann irgendwann gemerkt hat, okay, ich habe meinen Platz jetzt gefunden und ich habe wieder, ich sag mal, eine Zukunft, die irgendwie planbar ist und nicht einfach in der Schwebe hängt. Das macht viel aus.
3 Studienabbrecher in einem Unternehmen. Es klingt fast so, als würde Personalchef Frank Temme gezielt nach Studienabbrechern suchen. Das stimmt aber nicht. Sie seien hier einfach willkommen, denn er kennt die Stärken.
Letztendlich ist es so, dass die schon durchaus ein bisschen älter sind, ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben, durchaus schon auch Vorkenntnisse mitbringen Und das macht es dann natürlich ein bisschen einfacher.
Selbst wenn jemand ganz spät und fachfremd neu anfangen will, kann das klappen. Markus Griefingholt aus Osnabrück hat einen völligen Neustart gewagt. Er wollte eigentlich Lehrer werden. Jetzt repariert er Heizungen, baut Badezimmer und verlegt Elektroleitungen. Gerade stellt er eine Duschwand auf.
Ja, das ist jetzt eben eine typische Tätigkeit für einen Sanitärinstallateur. Das ist unheimlich vielseitig, der Beruf. Und natürlich ist es so, dass man sich da manchmal bei etwa ein wenig schmutzig macht. Aber manchmal hat man auch gute Tage, so wie jetzt gerade zum Beispiel, wo man sich nicht so schmutzig macht. Bin vielleicht doch ein wenig zu klein geraten. Ich bräuchte vielleicht doch nochmal den Tritt.
2019 brachte für Markus Griefingholt den Neustart als Geselle. Er hat die Ausbildung zum Anlagenmechaniker erfolgreich abgeschlossen und sagt, er sei in seinem neuen Traumjob angekommen. Dabei war der Weg dahin ziemlich schwer. Markus Griefingholt scheiterte im Referendariat an einer der letzten Prüfungen. Wenn er heute zum Studienseminar in Osnabrück zurückkehrt, erinnert er sich an die harte Zeit danach.
Bin quasi auch wie in ein Loch gefallen. Man hat so viel Zeit hier investiert, man hat so viel Arbeit investiert im ganzen Studium. Und dann soll es nur an so ein paar Kleinigkeiten nachher liegen, dass man seinem Traumberuf damals zumindest nicht näher kommt oder dass man den einfach dann nicht mehr ausüben darf. Das ist schon hart.
Erst machte er nichts. Dann folgten Aushilfsjobs und Praktika. Markus Griefingholt war schon über 30 und wusste nicht, was aus ihm werden sollte. Dann lernte er zwei Hausmeister kennen und die brachten ihn auf die Idee, es im Handwerk zu versuchen.
Wenn ich mir das so angucke, habe ich mir gedacht, ja, das wäre doch vielleicht auch was für dich. Das kannst du doch eigentlich auch.
Solchen Neustartern wollen die Handwerkskammer sowie die Industrie- und Handelskammer bewusst Mut machen. Ihr Tipp, den Studienabbruch bei der Bewerbung bloß nicht verschweigen. Auch Systeminformatiker Gunnar Arndt sieht das inzwischen so.
Man schweigt das erstmal irgendwie so ein bisschen gerne aus, weil es vielleicht was ist, wo man nicht so gerne drüber redet. Aber im Endeffekt hat es einem zu dem gemacht, der man ist. Und ich habe jede Menge super Leute durchs Studium kennengelernt und auch durch die Zeit. Und man hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Also ich würde sagen, man sollte vielleicht einfach offener drüber reden.
Offener darüber reden. Das muss man erstmal können. Gerade wenn man das Gefühl hat, gescheitert zu sein beim Studium, dann ist das gar nicht mal so einfach. Aber keiner hat von uns laufen gelernt, ohne hinzufallen. Worum es geht, danach wieder aufzustehen, nach vorne zu schauen und weiterzugehen. In Aachen beispielsweise gibt es roundabout 60.000 Studierende, aber jedes Jahr verlassen mehr als 3.000 von ihnen die Hochschulen ohne Abschluss. In Zeiten des Fachkräftemangels fehlen zugleich vielen Unternehmen qualifizierte Bewerber. Das Projekt Switch 2.0, eine Initiative der Stadt und der IHK Aachen, versucht beide Seiten zusammenzubringen und eröffnet damit Studienabbrechern zuvor ungeahnte Karrierewege. Mitinitiator ist Wilhelm Simons. Schönen guten Tag, Herr Simons.
Hallo, Frau Jahn.
Herr Simons, drüber reden, das haben wir eben gehört von einem Studienabbrecher, offen darüber reden, wie viele derjenigen, die zu Ihnen kommen und sagen, ich will oder kann nicht mehr auf der Hochschule bleiben und will das anders machen, erzählt Ihnen ganz offen, wo das Problem lag oder liegt und wie offen reden Sie dann?
Also ganz ehrlich, die meisten, die es zu mir schaffen, sind ganz, ganz offen und wir können uns also völlig offen unterhalten und ich sehe meine Aufgabe auch darin, den Menschen ein Stück weit die Wahrheit zu erzählen und sie in eine realistische Perspektive, berufliche Perspektive wieder zu versetzen. Ja, und wenn man das von beiden Seiten offen macht, dann hat man eigentlich Voraussetzungen, um vernünftig miteinander agieren zu können.
Sie haben es gerade schon gesagt, diejenigen, die es zu Ihnen schaffen, da gibt es ganz viele, die das möglicherweise nicht schaffen, weil sie noch nicht drüber reden können oder weil sie sich's nicht eingestehen oder weshalb?
Ja, genau. Also ich erlebe schon Menschen, die auch mir erzählen, dass sie ja lange dafür gebraucht haben, oft Semester, also das kann man sich kaum vorstellen. Also wir reden hier nicht über 14 Tage, sondern über möglicherweise 1, 2 oder 3 Jahre. Ja, es zeigt die Situation, dieser Studienabbruch, der ist nicht ganz leicht. Das ist das Verlassen eines Weges, an den man sich gewöhnt hat. Selbst wenn da Anzeichen ganz früh oft kommen, dass das nicht wirklich klappt, das zu korrigieren, setzt eine Entscheidungsfähigkeit und auch Freude voraus, die wir ganz oft bei Studienabbrechern auch ein Stück weit vermissen. Also es geht um das Thema Entscheiden einfach auch, ne? Entscheiden und rationale Gründe für seine Entscheidungen zu fällen. Dann ist eigentlich alles ganz einfach.
Ja, aber wie findet denn, das, Sie sagen, es ist ganz einfach, aber wie findet denn der Studienabbrecher, die Studienabbrecherin den Bereich nun, der zu ihm, zu ihr passt, sodass Lernen in der Ausbildung dann nicht zum nächsten Trauma wird, sondern sozusagen die innere Motivation, dieses Commitment, die eigene Antriebskraft so groß ist, dass man auch immer wieder auftauchende Hürden locker übersteht?
Ja, genau. Es reicht also nicht zu sagen, ich höre mit dem einen auf, das ist eine negative Entscheidung und ich fange das andere an, überlege aber nicht, wie vernünftig das geht. Über berufliche Ausbildung, da reden wir ja, wissen Studierende in der Regel ganz wenig Bescheid, auch beim Studienabbruch. Das heißt, da fängt eigentlich erst die Suche an und dann merkt man natürlich, dass Projekte, wo man Menschen in diesen Entscheidungsphase zur Seite steht und sagt, guck mal, jetzt gucken wir mal zusammen alle Unterlagen durch. Wir schauen mal die Bewertungen an, die Zeugnisse an, die Studienleistungen an. Wir überlegen mal, in welche Richtung das geht, dass das eine ganz, ganz wichtige Hilfe und Unterstützungsmöglichkeit ist. Ziel ist, eine Bewerbung zu schreiben, die gute Begründungen hat für den weiteren Weg. Und das, wenn man das zusammen hinbekommt, ist eigentlich eine Eintrittskarte in ein Ausbildungsverhältnis und dann rennt man da Betrieben auch offene Türen ein. Umgekehrt gilt allerdings auch, also einfach zu sagen, ich möchte das werden, ich habe mich dazu entschlossen, jetzt das und das zu machen und dann ist das nach dem dritten Studienabbruch dann also der zweite Ausbildungsversuch, die erste Ausbildung dann auch schon nicht gescheitert, da können Sie sicher sein, dass Bewerbungsunterlagen auch sofort wieder zurückkommen, wenn überhaupt eine Reaktion erfolgt.
Sie sagen es gerade, sich ehrlich machen, das ist ganz wichtig. Das Switch 2.0 Projekt hat einen namentlichen Zusatz. Es firmiert nämlich unter Agentur für Lösungen. Das ist positiv in die Zukunft gerichtet. Gibt es denn immer eine Lösung oder schicken Sie auch den einen oder die andere wieder nach Hause?
Ehrlicherweise muss man sagen, dass nicht alle Studienabbrecher per se für eine Ausbildung geeignet sind. Es gibt durchaus eine Reihe, die in ihren Vorstellungen oder in ihren Wünschen, denen man sagen muss, pass auf, das funktioniert nicht, du hast entsprechende Eignungen einfach nicht vorliegen, das ist unrealistisch. Sie merken, hier wird aber nicht Kaffeesatz gelesen oder die Glaskugel bemüht, sondern wir haben Methoden, wie wir das feststellen. Die Agentur für Lösungen, deren Geschäftsführer ich bin, nutzt dazu betriebliche Eignungstests zum Beispiel. Es gibt viele andere Möglichkeiten, aber das ist das beste Beispiel. Das heißt, wir versuchen mit jedem Studienabbrecher, indem wir ihn durch einen Eignungstest schicken, auch wirklich objektive Gründe dafür zu finden, ob er geeignet ist für einen Ausbildungswunsch oder ob sich Fragen ergeben. Im günstigsten Fall ist er geeignet, ist er gut geeignet und er hat noch Elemente aus den Ausbildungsinhalten im Studium schon mal gehabt, sodass wir also berechtigt dann auch die Hoffnung haben, dass er die Ausbildung sogar verkürzen kann. Das ist ein bisschen Spezifikum unseres Aachener Switch-Projektes. Wir vermitteln also ganz, ganz stark in verkürzte Ausbildungen, dann, wenn wir das rechtfertigen können. Und wir haben damit, da die relativ viel prüfen vorab und es also nicht nur bei gefühlten Entscheidungen lassen, sind wir relativ sicher, dass das klappt. Und wenn ich unsere letzte Umfrage noch mal kurz zitieren darf, also wir haben 70% unserer Leute, die ihre Prüfung anschließend bei der IHK trotz Verkürzung mit 2 oder besser, das heißt in Richtung 1, abschließen. Und das ist dann schon ein Start in einen neuen Berufsweg, der sich sehen lassen kann. Das muss man schon sagen.
Auf jeden Fall. Switch 2.0 ist in der Region Aachen aktiv, dort wo die RWTH auch angesiedelt ist, viele Ingenieure und Informatiker ausgebildet werden. Wo bringen Sie diese dann überwiegend unter? Auch in völlig fachfremden Berufen oder schon so in dem Bereich, in diesem MINT-Bereich eher?
Das kommt ein Stück weit drauf an. Also wir haben natürlich alles. Eine Spezifika oder eine Spezialität haben wir in der Tat in den IT-Berufen. Das war auch unser Start, weil wir also aus unseren sehr zahlreichen IT-Betrieben auch deutliche Meldungen haben, dass ein Fachkräftenachwuchs da droht oder schon existiert. Und wir machen in der Tat, hört sich blöd an, aber wir vermitteln relativ stark in IT-Ausbildungen, etwa zum Fachinformatiker oder zum mathematisch-technischen Softwareentwickler oder zum IT-Systemkaufmann. Das ist ein bisschen unsere Spezialität. Das machen wir aber nie gegen den Willen des entsprechenden Kandidaten und auch nie gegen die Eignung desjenigen Menschen, sondern das machen wir immer mit ihm zusammen. Ehrlicherweise muss man sagen, dass eine Vermittlung oder ein Matching immer nur dann klappt, wenn es letztlich auch einen Ausbildungsberuf und einen Ausbildungsvertrag und einen Ausbildungsbetrieb gibt, der ein Ausbildungsverhältnis unterschreiben kann. Die bloße Auswahl aller aus den Möglichkeiten reicht da nicht. Es muss zum Schluss auch noch ein Ausbildungsverhältnis da sein, was man besetzen kann. Deswegen haben wir hier in der Region bestimmte Spezialitäten. Ich denke, das ist in anderen Regionen ganz ähnlich.
Hm. Kommen wir noch mal ein bisschen allgemeiner zum Thema hohe Studienabbrecherzahlen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Ist das ein extrem hoher Erwartungsdruck, der lange Zeit auf Schülerinnen und Schülern lastet? Wer also Karriere machen will, muss ein Abitur und einen Studienabschluss in der Tasche haben. Ist es das, was dazu führt?
Ich denke, es sind zu wenig Überlegungen im Vorfeld oder auch das, was ich so bei mir im Entscheidungsverhalten mit meinen Bewerbern ja auch erlebe. Es ist das Illusionsgesteuerte und wir versuchen es mal. Also eigentlich habe ich bei ganz vielen meiner gescheiterten oder begrenzt studienerfolgreichen Leute das Gefühl, also ein Blick aufs Zeugnis oder aufs Abiturzeugnis oder auf die Schullaufbahn hätte gereicht, um den Schritt anders zu machen.
Also schlechte Beratung?
Illusionen. Und da wirken ja viele mit. Also nicht nur die Berater, also die würde ich mal ein Stück weit ausnehmen, weil die haben ja noch die Chance, Fachkompetenz dazu zeigen. Aber wenn der Wunsch derart der Elterngedanke wird und das Heil trotz erkennbarer Schwächen auch dann im Studium gesucht wird, dann muss man einfach sagen, viele Leute sehen sich dann auch in der Situation, dass sie mit konkurrierenden Studienkolleginnen zusammen sind, wo sie dann einfach viel zu spät merken, dass sie da eigentlich auch nicht richtig aufgehoben sind. Das sind übrigens auch Rückmeldungen, die wir in gelegentlich offenen Gesprächen auch von Hochschullehrern bekommen, die das gar nicht so anders sehen.
Müssten oder sollten die Industrie- und Handelskammern da nicht viel mehr noch in die Öffentlichkeit gehen, auch zum Beispiel in die Schulen und auch natürlich in die gymnasiale Oberstufe auch, um die Möglichkeiten einer beruflichen Ausbildung zu verdeutlichen, auch die Vorteile, die Karrierechancen ins Bewusstsein zu bringen?
Ja, ganz eindeutig ja. Und ich ergänze es noch, wir sollten alle mehr darüber reden, dass die deutsche duale Berufsausbildung keine Resterampe für irgendwelche Problemgruppen sind, sondern dass wir erhebliche Anforderungen haben, die auch von wirklich guten Leuten nur in den entsprechenden Sparten dann auch nur erfolgreich abgeschlossen werden. Das ist also nur wirklich nichts für Dummköpfe.
Ihr Tipp an all diejenigen, die in diesem Jahr schon gehadert haben und jetzt zwischen den Jahren nochmal überlegen, soll ich mein Studium weitermachen, mich herumquälen oder doch lieber eine Ausbildung anfangen? Was ist das, was Sie da raten können?
Da zitiere ich einen Indianerspruch, der lautet, wenn du merkst, dass dein Pferd tot ist, steig ab.
Also nicht aufs tote Pferd setzen, sondern vielleicht auf ein anderes Fortbewegungsmittel.
Genau.
Ganz herzlichen Dank an Wilhelm Simons von Switch 2.0, der Agentur für Lösungen in Aachen, die Studienabbrechern neue Karrierewege aufzeigt. In zahlreichen Ländern gehen Menschen derzeit auf die Straßen, auch in Westasien und Nordafrika.
Campus und Karriere. International.
Im Libanon etwa dauern die Proteste bereits seit Oktober an. Das Land durchlebt die schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise seit Ende des Bürgerkrieges 1990. Die Menschen demonstrieren gegen Korruption und eine mangelnde öffentliche Infrastruktur. Der Islam- und Politikwissenschaftler Christoph Dinkelacker kennt das Land und er stellt immer wieder fest, dass bei uns in Deutschland kaum jemand fundiertes Wissen über die Region besitzt. Politische Bildungsarbeit sei notwendig und, so seine Überzeugung, politische Bildung müsse erlebt werden. Am besten vor Ort, bei politischen Studienreisen und bei Veranstaltungen. Camilla Hildebrand über seine Idee erlebbarer politischer Bildung.
Der sogenannte Nahe Osten sei ein Pulverfass mit unversöhnlichen Konflikten, die immer wieder in Gewalt ausarten. Das sei mehr oder weniger das Bild, das bei uns von der Region gezeichnet werde, meint Christoph Dinkelacker. Schon während seines Studiums der Islam- und Politikwissenschaften hat er sich deshalb zur Aufgabe gemacht, dieser Verkürzung etwas entgegenzusetzen. 2005 gründete er mit Kollegen den Blog Al-Sharq, der Osten, und er begann, politische Studienreisen zu organisieren. Denn vor allem durch Bildung vor Ort und den persönlichen Kontakt könne man sich eine differenziertere Meinung bilden, sagt Christoph Dinkelacker.
Das Kernelement sind Begegnungen. Politiker, Aktivisten, Journalistinnen, Akademiker, normale Menschen zu treffen, unglaublich viele Perspektiven in so 10-11 Tagen reinzubringen und eben nicht nur die negativen Assoziationen hat, sondern auf einer wunderschönen Wanderung eben zum Beispiel die Natur kennenlernt oder die Gastfreundlichkeit der Menschen.
Eine seiner Reisen führt zu Fuß durch Israel und Palästina, durch palästinensische Autonomiegebiete und solche, die komplett unter israelischer Kontrolle stehen. Die Teilnehmer treffen dabei auf eine Beduinenfamilie, die keinen Zugang zu Strom und Wasser hat. Und erleben 500 Meter weiter eine israelische Siedlung mit Pool, Gästezimmern und Strom. Oft festgefahrene Meinungen werden so neu überdacht.
Wie zum Beispiel, alle Palästinenser sind Terroristen oder eine Gefahr für Israel. Wenn Leute dann realisieren, wenn sie vor Ort sind, dass ein Fünftel der Bevölkerung Israels palästinensische Araber sind, ist das schon mal ein Learning. Wenn sie dann hören, dass einige 10.000 Palästinenser jeden Tag die Grenze überqueren, um in Israel zu arbeiten, legal und illegal, dann realisieren sie, okay, nee, so einfach ist das nicht.
Rund 1.000 Interessierte zwischen 25 und 70 Jahren, vor allem übrigens Frauen, haben seit 2010 an diesen Reisen teilgenommen. Ihr Feedback sei sehr ermunternd, resümiert er. Dinkelacker arbeitet seit 2019 auch mit Disorient zusammen, einem Kollektiv unabhängiger Wissenschaftler, Journalisten und Aktivisten mit rund 100 Mitgliedern. Disorient bedeutet, den Begriff Orient neu zu überdenken.
Mit der Orientalisierung dieser Region gehen bestimmte Bilder einher, zum Beispiel das quasi Irrationale, das Exotische, Harems und sonstige Bilder, die nach unserem Verständnis a. nicht zeitgemäß und b. auch historisch nicht so richtig sind.
Das Kollektiv versteht sich als Verein zur politischen Bildungsarbeit mit drei Arbeitsbereichen. Al-Sharq-Reise, das Online-Magazin Disorient mit Artikeln, Analysen und Interviews, vor allem in Kooperation mit arabischen Kollegen und Veranstaltungen.
Wir haben eine Kolumne, die sich wirklich sehr stark auch zum Ziel setzt, Diskurse, die wir für problematisch halten, in Deutschland zu kritisieren und differenzierte Alternativen aufzuzeigen. Wir haben jetzt eine publizistische Reihe zum Jahr 1979 gemacht, was in Deutschland fast ausschließlich mit der iranischen Revolution assoziiert wird.
Saddam Hussein kam zum Beispiel 1979 auch an die Macht, erklärt Dinkelacker, und hat nicht nur die Politik des Irak, sondern die ganze politische Situation bis 2003 geprägt. Und im Libanon ist die Hisbollah entstanden.
Wir haben eben aufgezeigt, dass es in diesem Jahr so viel mehr ganz wegweisende Entwicklungen gab in anderen Ländern der Region, die sehr, sehr wichtig sind, um wirklich politische, gesellschaftliche Prozesse in der Region zu verstehen.
Im dritten Arbeitsbereich, Veranstaltungen, werden Diskussionsrunden organisiert, Filmscreenings oder Bildungsangebote an Schulen. Die Anfrage danach sei sehr groß. Mit der israelischen Aktivistin Ronny Kaida, die unmittelbar am Gazastreifen lebt, war Dinkelacker zum Beispiel zu Besuch in einer Schule in Niedersachsen.
Sie kämpft dafür, dass trotz der Mauer, die zwischen dem Gazastreifen und Südisrael ist, kämpft sie dafür, dass es Austausch gibt. Eine israelische Aktivistin zu sehen, die alles dafür tut, dass es eine Form von friedlicher Verständigung gibt, war, glaube ich, für alle Seiten total bereichernd. Für solche Arbeit brennen wir.
Gerade sind Dinkelacker und viele seiner Kollegen in Beirut und berichten über die andauernden Demonstrationen. Jetzt sind die entscheidenden Wochen, sagt er, in denen öffentlich über die zukünftige Form der Regierung diskutiert wird.
Fachkräfte fehlen aller Orten, zum Beispiel in den Schulen. Da mangelt es an Lehrern und Lehrerinnen. Quereinsteiger sind gefragt, also Hochschulabsolventen, die nie das Ziel hatten, Lehrer zu werden. Das ruft den Deutschen Lehrerverband auf den Plan. Dessen Präsident Heinz-Peter Meidinger hat es ja dieser Tage in drastischen Worten öffentlich gemacht, was er davon hält. Menschen, die nie etwas von Pädagogik oder Didaktik gehört haben, in zweiwöchigen Crashkursen zu Grundschullehrern zu machen, sei einfach absurd. Der scheidende KMK-Präsident Alexander Lorz aus Hessen hielt die Macht des Faktischen dagegen. Manche Bundesländer könnten angesichts des Lehrermangels mittelfristig eben nicht ohne Quereinsteiger auskommen. Fachkräfte fehlen auch andernorts in vielen Betrieben und Unternehmen, die dies immer lauter beklagen. Allerdings immer weniger Betriebe bilden überhaupt noch ihren eigenen Nachwuchs aus. Wie das Bundesbildungsministerium mitteilte, hat nur noch jeder fünfte Betrieb in Deutschland eigene Auszubildende. Vor 10 Jahren war das noch in jedem vierten Betrieb der Fall. Ja, und dann ist da noch ein Bereich, in dem der Fachkräftemangel riesig ist, der Pflegebereich. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will jetzt intervenieren. Soziale Berufe müssten unbedingt aufgewertet werden. Es geht hier um Berufsfelder, sagte sie, die gerade in Zeiten der Digitalisierung eine besondere Bedeutung haben, weil sie eben gerade nicht automatisch ablaufen können, sondern weil hier der Mensch unersetzlich ist. So viel von Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Gleich nach den Nachrichten wagen die Kollegen von Corso Kunst und Pop einen Blick in das neue Jahr und fragen, was macht eigentlich die Kunst 2020?